Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Zu Gast ist heute ein Künstler, der seine Werke mit Augenzwinkern betrachtet. Schräge Stühle, bewegte Fotografie, die kommt einfach dabei raus, wenn man einen Zug in voller Fahrt aufnimmt. Und zum Malen nimmt er gern geknautschte Leinwände. Und er lebt in Rom, worum ich ihn nach dem neuerlichen Wintereinbruch in Berlin echt ein bisschen beneide. Willkommen, Rolf Sachs.
Guten Tag, Frau Timm. Freut mich, bei Ihnen zu sein.
Wir können uns leider nicht sehen. Sie sind uns aus Rom zugeschaltet. Herr Sachs, Sie haben so eine Art Markenzeichen. Sie tragen immer einen Schal. Das darf gern auch mal ein unkonventioneller sein. Was haben Sie denn heute um?
So, heute habe ich einen ich glaube, den habe ich in Griechenland gekauft. Und der ist so Rost- und Ockerfarbe.
Kein Modell Mikrofaser, kein Geschirrtuch.
Nein, kein Geschirrtuch heute, aber normalerweise habe ich gerne Geschirrtücher oder auch Staubtücher an. Ja, weil ich doch eine große Vorliebe für Gebrauchsgegenstände habe.
Schal, Herr Sachs, ist das in Rom Ende März noch nötig? Oder ist der Frühling bei Ihnen schon in voller Blüte und der Schal ist reine Deko?
Also heute, es ist prachtvolles Wetter, aber es ist kühl, aus dem Grund gebraucht man ihn. Aber in Rom natürlich trage ich dann ab und zu noch auch einen Schal, wenn es doch schon relativ warm ist. Und dann fragen mich die Leute auch bizarre, ja, haben Sie kalt? Und dann sage ich, no, style.
Style. Rolf Sachs, ja. Wir reden in dieser Stunde über blitzbewegte Fotografie, über Bobfahren in St. Moritz und darüber, warum ein Mensch erkundet, was typisch deutsch sein soll, auch wenn er eigentlich fast nie in Deutschland ist. Rolf Sachs interessiert sich eigentlich für alle künstlerischen Sparten, Möbeldesign, Fotografie, Malerei, Skulpturales. Dafür hat er in Rom ein Atelier so groß, dass man sich drin verlaufen kann. Gerade eben aber war er außer Haus, um weltbekannte Skulpturen zu fotografieren. Die Skulpturen von Gian Lorenzo Bernini in der berühmten Villa Borghese in Rom. Herr Sachs, die halten ja wenigstens still. Anders als der Zug, den Sie immer wieder aufgenommen haben, bis aus den vielen Aufnahmen so ein schönes farbliches Band wurde. Da haben Sie sozusagen das Fahrtempo fotografiert. Da macht es einem so eine 400 Jahre alte Skulptur leichter, oder?
Auf der anderen Seite, wenn ich Porträts mache, dann sage ich den Leuten jetzt bitte, tanzt, ja, sprecht mit mir, schreit mich an oder erzählt mir eine Liebesgeschichte, ja, damit die Leute möglichst natürlich rüberkommen. Jetzt, diese Skulpturen sind natürlich einmalig und da muss ich die Kamera mehr bewegen, als das Sujet sich bewegt natürlich. Aber es war natürlich ein großes Erlebnis und ich war gestern zwischen 8 und 2 Uhr morgens in der Villa Borghese. Und ja, es war spannend und wer immer nach Rom kommt, das sind 3-4 Skulpturen, die sind einfach einmalig und haben so eine Bewegung in ihrer Starrheit. Und aus dem Grund wollte ich unbedingt diese dynamischen Bilder, die ich immer gerne mache.
Wie kriegt man diese Lebendigkeit aufs Foto? Sie können ja nicht um den Marmor immer rumrennen.
Was ich mache, ich habe immer einen schwarzen Hintergrund und dann habe ich eine Langzeitbelichtung, das ist jetzt mehr für die Fachleute, und blitze dann einmal. Das heißt, es ist etwas verwischt und dann sieht man aber einmal die Skulptur sehr klar und scharf, wie der Blitz loslöst.
Muss ein großes Erlebnis gewesen sein, die Marmorskulpturen von Bernini in der Villa Borghese. Bekannt sind sie aber auch für ihre Vorliebe für Stühle, die sie entwerfen, sammeln, bauen, auf denen man nicht immer bequem sitzt, wenn ich an das Modell denke, auf dem so ein dicker, rauer Stein liegt. Mal ganz grundständig gefragt, Herr Sachs, was ist für Sie ein Stuhl?
Ein Stuhl ist ein äußerst komplexer Gegenstand. Wenn wir mal Möbel betrachten, dann ist ein Tisch einfach und ein Bett ist einfach und hat eine klare Funktion, ob es ein Nachttisch ist oder ein Regal. Ein Tisch ist immer, es hat Beine, es hat eine Rückenlehne, es hat vielleicht Armlehnen. Ja, das ist alles nicht so homogen wie bei anderen Möbelstücken. Und dann noch dazu, jeder Stuhl hat seinen Charakter. Wenn Sie sich überlegen, Sie kommen in ein Restaurant rein, und dort sind die Tische und es hat natürlich ein Dekor. Aber was den Stil des Restaurants bestimmt, ist der Stuhl. Ja, was irgendwo interessant ist. Aus dem Grund betrachte ich Stühle oft ein bisschen wie menschliche Charaktere. Mhm. Und versuche dem Stuhl eine zusätzliche Emotion zu geben. Oder ich trenne auch die Beine von der Sitzfläche und der Rückenlehne, um dem Ganzen vielleicht ein bisschen Freiheit zu geben, was ich in der Kunst suche.
Und auch ein bisschen ironisch, nicht? Auf manchen kann man nicht sitzen, in manchen Stühlen ist eine Kamera auf der Sitzfläche. Ich weiß nicht, ob dann gleichzeitig dahinter fotografiert wird, wenn da jemand drauf sitzt. Also ein bisschen Augenzwinkern ist auch dabei.
Ich glaube, Augenzwinkern ist irrsinnig wichtig. Ich glaube, Humor ist wichtig. Es macht uns das Leben ein bisschen leichter und ganz sicherlich schöner.
Und zu Hause, um den Esstisch, sitzen da alle auf dem gleichen Stuhlmodell oder gibt es bei Ihnen keinen Stuhl doppelt?
Es gibt quasi keinen Stuhl gedoppelt. Ja, dass es das ab und zu mal gibt, ist schon möglich. Aber normalerweise habe ich um den Esszimmertisch immer alle möglichen verschiedenen Stühle. Mhm. Ein bisschen wie die Charaktere, die dann um den Tisch herum sitzen. Und ich gebe gerne Essen und habe viele verschiedenste Leute von verschiedensten Hintergründen. Und so passen irgendwie die Stühle auch zu den Gästen.
Die sitzen alle auf einem Charakterstuhl. Auf welchem Stuhl sitzen Sie?
Ich sitze jetzt bei mir beim Esszimmertisch, habe ich jetzt einen Franz-West-Stuhl. Ein Franz-West-Stuhl ist was ganz Tolles. Das ist ein Künstler gewesen aus Wien und er war sehr frei im Kopf und hat einen unglaublich simplen Stuhl entworfen. Und dafür beneide ich ihn, weil den hätte ich auch gerne gemacht. Und da sieht man oft, dass in der Einfachheit ist irgendwo die Würze drin.
Wenn Sie etwas malen, fotografieren, einen Stuhl entwerfen, etwas gestalten, wann wissen Sie eigentlich, ob etwas fertig ist oder gar gut?
Das weiß ich nicht. Ich nenne dann immer, ich muss mein Objekt, das Bild, dann eine Zeit lang verdauen. Und wenn die Verdauung gut war, dann hoffe ich es, dass andere Zuschauer oder andere Betrachter es auch ein gutes Stück finden. Aber das ist ganz unterschiedlich. Ich würde mal so sagen, in einem Objekt spürt man das relativ schnell, in einer Fotografie ein bisschen langsamer, in einem Bild kann das Jahre dauern.
Mhm. Sie arbeiten, wenn ich es richtig weiß, in einem Atelier, in dem man sich ja geradezu verlaufen kann. Sollen so 500 Quadratmeter sein. Wozu brauchen Sie so viel Platz?
Also ein Atelier ist in sich immer zu klein. Oh. Und zum Beispiel, ja, das ist so. Ich glaube, der Kiefer, der hat jetzt ein Atelier, der hatte ein stillgelegten Atomreaktor. Ich glaube, mit mehreren tausenden Quadratmetern, ja, wo er seine Werke machte. Er macht natürlich sehr, sehr große Werke. Aber ein Atelier ist immer zu klein. Und auch jetzt schon haben wir Engpässe. Ich habe natürlich ein großes Glück, dass ich dieses Atelier gefunden habe. Das war eine Parkgarage, ja, eine relativ kleine natürlich als Parkgarage. 500 Quadratmeter ist für eine Parkgarage gar nichts. Aber für als Atelier ist es wirklich toll und ich bin sehr, sehr glücklich, das hier in Rom gefunden zu haben.
Ja, und wir lernen, es muss ab und zu mal was raus, damit es nicht überläuft, so groß wie es auch ist. Herr Sachs, wie ist das eigentlich? Verkaufen Sie gerne oder behalten Sie lieber?
Ich glaube, jeder Künstler behält lieber. Ja, es ist natürlich irgendwie auch schön und man hat einen gewissen Stolz, wenn man verkauft. Aber es gibt sicherlich gewisse Werke, besonders wenn das dann Einzelstücke sind, wie ein Gemälde oder auch ein Prototyp eines Möbels. Dort tut es mir schon ab und zu leid. Ich habe auch schon Sachen zurückgekauft.
Mhm. Und es gibt wahrscheinlich auch absolut unverkäufliche Stühle, oder?
Ja. Es gibt ein paar Sachen, die sind natürlich an für sich, die sind so jetzt das Eingemachte und das muss man behalten, das ist so.
Herr Sachs, ich bin eigentlich ganz stolz auf uns. Bislang ist nämlich der Name Ihres Vaters Gunter Sachs noch nicht gefallen. Gunter Sachs, schwerreicher Industriellenerbe, Fotograf, Kunstsammler, vor allem aber bekannt geworden als Lebemann, aus der Norm herausgesprungen, in den 60er bis 80er Jahren, viel gefeiert, viel Jet-Set. Wie lange hat die Bezeichnung der Sohn von eigentlich Ihr Leben mitbestimmt?
Also das ist ganz klar und war natürlich, dass das länger ist. In der Schule spielt das fast keine Rolle. Ich war da im Internat und dann ist man halt sich selber und man sieht sich ja jeden Tag mit allen Mitschülern und so weiter. Und danach bin ich dann nach England und in England war natürlich der Vater nicht so bekannt. Aus dem Grund konnte ich auch sehr stark mich selber sein. Mhm. Wenn ich in Deutschland war oder in der Presse oder Artikel oder so etwas, da kam natürlich immer Sohn von Gunter. Und zum Glück, und das ist wirklich Glück und das ist für jeden Menschen ein Glück, fühle ich mich gut und wohl in meiner Haut. Aus dem Grund ging mir das auch nie zu nahe. Aber es hat sicherlich 10, 20 Jahre hat das sicherlich beigehalten. Und das ist heute noch so. Ja, die Leute, wie Sie jetzt auch gesagt haben am Radio, ja, bis jetzt haben wir den Namen Ihres Vaters noch nicht erwähnt. Der wird erwähnt und das verstehe ich auch. Er war ein bekannter Mann, er war eine Persönlichkeit. Er hat auch eine, sehr wahrscheinlich so eine Jugend einer gewissen Zeit ein bisschen geprägt. Ja, es hat er hat Träume hervorgerufen in Ende der 50er, 60er Jahre, wie er dann bekannt wurde. Er hat eine gewisse Eleganz, einen gewissen Stil, ein Panache und hatte das Glück, sich ein freies Leben leisten zu können und hat dies gemacht und das, da haben, glaube ich, viele in Deutschland mitgeträumt und viele Leute sagen mir das auch oft. Ja, das sind natürlich jetzt Herren, die 80 sind oder so und die sagen, oh ja, wir haben immer doch uns gefreut zu sehen, wie frei Ihr Vater Deutschland im Ausland vertritt.
Sie haben mal gesagt, mein Vater hat aus seinem Leben ein Gesamtkunstwerk gemacht. Das ist ein tolles Kompliment. Sie selber, Rolf Sachs, sind 1955 geboren in Lausanne, sind bei der Großmutter aufgewachsen, weil die Mutter sehr, sehr früh starb. Da waren Sie erst 2. Was haben Sie von diesem Vater eigentlich gehabt?
Ich habe von dem Vater schon sehr viel gehabt. Und jeder wird irgendwo geprägt von den Eltern. Und so hat mich meine Großmutter geprägt, die dann ein bisschen die Mutterrolle genommen hat, die sehr streng und deutsch war. Und der Vater hat mich geprägt. Er hatte einfach gute innere Werte und ist immer geradlinig durchs Leben gegangen. Was nicht so klar ist, wenn man so ein bewegtes Leben hat wie er. Ja, und man könnte meinen, er hätte, was weiß ich, er hätte mal entgleisen können und so weiter. Nein, er war immer irgendwo, im Englischen sagt man rooted, gewurzelt. Ja, und
also immer und präsent, auch wenn Sie gar nicht so viel zusammen waren.
Ich war schon relativ mit ihm viel zusammen, dann in den Teenagerjahren, sagen wir mal so.
Sie machen seit Jahrzehnten wirklich originelle Sachen, haben auch einen Ruf erworben, selbst als Fotograf, als Designer. Aber der Satz, guck mal, da ist der junge, reiche Sachs, der macht jetzt in Möbel, der war doch sicher auch immer da.
Ach, das gab's ab und zu. Aber heute, das muss ich sagen, das ist jetzt schön für mich. Ich glaube, ich bin als Künstler irgendwie akzeptiert. Ich würde sagen, ich bin noch nicht, was weiß ich, jetzt groß anerkannt. Aber die Leute haben mich jetzt wahrgenommen. Und jetzt muss ich einfach beweisen, dass ich gute Arbeit mache.
Hätten Sie eigentlich lieber Kunst studiert als Wirtschaft und Mathe?
Keine Frage. Natürlich, ich hätte gerne Kunst studiert. Nein, das stimmt nicht. Ich hätte Kunst studieren können. Ich glaube, mein Vater hätte da gar nichts dagegen gehabt. Ich habe mir das ein bisschen selbst aufdoktoriert. Man kommt so aus einer Familie, aus einer Industriefamilie. Da hat man das Gefühl, ja, man hat eine gewisse Aufgabe, für den Nachlass der Familie da zu sein und sich dafür einzusetzen. Man ist da leider noch nicht so frei im Kopf, wie ich das jetzt bin. Sonst hätte ich am liebsten natürlich Kunst studiert und danach ein MBA gemacht, ja, um die wirtschaftlichen Zusammenhänge auch zu kennen.
Sie haben in England studiert, Sie haben dann auch lange mit Ihrer Familie in England gelebt, auch habe ich mir gedacht, weil sich die englische Sun für die Familie weniger interessiert als die deutsche Bildzeitung.
Ach Gott, ich glaube, es gibt in der Welt sehr wahrscheinlich zwei wirklich internationale kosmopolitische Städte, London und New York. Und aus dem Grund, ich wollte raus aus der Welt. Ich war oben im Engadin, im Internat. Da ist man schon ein bisschen abgeschirmt und da träumt man natürlich von der großen, weiten Welt. Und da war London schon sehr spannend.
Sie sind natürlich ein sehr freier Mensch, Herr Sachs. Bringen wir es ehrlich auf den Punkt. Geld ist immer da, war immer da und wird voraussichtlich auch immer da sein. Von Kindesbeinen an leben Sie mit diesem Privileg, haben dafür nichts getan, können aber auch nichts dafür. Was bedeutet Ihnen Geld?
Also, ich habe komischerweise eine nicht sehr enge Beziehung zu Geld. Dann können Sie sagen, ja, das ist ja leicht gesagt, ja, weil ich habe das Glück, jetzt in eine wohlhabende Familie geboren zu sein. Aber jeder muss wissen, jeder hat seine, muss damit umgehen können. Und auch für mich, ich habe sicherlich gewisse Sachen oder auch ein Haus geerbt und so weiter. Das kostet alles viel Geld. Also jeder muss irgendwo aufpassen und dann auch gut planen. Das ist nicht so, dass, ach, da ist einfach viel Geld. Ob man jetzt reich ist oder aus verschiedensten Hintergründen kommt, jeder muss damit umgehen. Aber es gibt mir, und das gebe ich natürlich völlig zu, sicherlich den Luxus, ein bisschen freier denken zu können und auch in meinem Studio nicht Sachen machen zu können, die nicht unbedingt kommerziell sind, aber vielleicht einfach interessant, was andere Künstler sich vielleicht nicht so leisten können oder erst leisten können, wenn sie wirklich sehr akzeptiert sind und damit auch einen gewissen Wert im Markt haben.
Von den vielen Stühlen, Objekten, Fotos, die ich mir angeschaut habe, Herr Sachs, bin ich immer wieder hängen geblieben bei einem Schlitten oder genauer gesagt zwei in einen Schlitten, so miteinander verbaut, dass der Titel sofort einleuchtet, nämlich unzertrennlich. Als Skulptur sehr lustig, auch sehr anrührend, finde ich, wirkungsvoll. Wie kam es zu diesem Schlitten?
Ich bin irgendwo in den Bergen groß geworden. Schlitten hat dort irgendwo eine besondere Bedeutung, hat immer mit Freude zu tun, mit Kindheit, mit Ungezwungenheit. Und dieser Schlitten, dadurch, dass ich mich mit Schlitten beschäftige und natürlich mich den immer versuche, kreativ neu zu erfinden, kam es zu dem Schlitten. Und dann, jetzt nenne ich es immer ein bisschen ironisch, es ist wie ein Paar, jeder zieht in eine andere Richtung. Ja, hoffen wir, dass es nicht immer so ist, aber im übertragenen Sinne könnte man es so verstehen.
Sie sind, wenn ich das richtig weiß, Präsident des Bobverbandes von St. Moritz. Wie wird man das?
Also das ist ein Titel, den ich geerbt habe, so ungefähr. Mein Vater war schon Präsident des Bobclubs, so heißt das. Ich war dann auch Präsident 10 Jahre und bin jetzt Ehrenpräsident. Ehrenpräsident ist ideal, da muss man nichts mehr tun.
Müssen Sie ja, da noch Cresta fahren?
Und ich fahre nach wie vor sehr gerne Cresta. Ich fahre auch die Bobbahn noch gerne runter. Das sind alles Adrenalinsportarten, die ich doch sehr liebe und die mir auch irgendwo in die Wiege gelegt wurden.
Das müssen wir, glaube ich, mal ergänzen. Cresta ist so eine Spezialdisziplin auf einem Schlitten über ja, ziemlich huckeliges Eis, die Naturbahn runter, Kopf nach vorne. Und wer in St. Moritz auf sich hält, der stürzt sich offenbar dieses Glatteis herunter. Wer hat das erfunden?
Ja, das haben die Engländer erfunden und es können auch nur die Engländer erfinden. Die Engländer haben alle Sportarten erfunden. Warum? Weil die waren auch im 19. Jahrhundert die Ersten, die einen Wohlstand hatten, wo sie sich beschäftigen mussten, was sie in der Freizeit machen. Deswegen haben sie das Fußball, das Rugby, Ping-Pong, natürlich Cricket und sogar die Wintersportarten erfunden, weil sie schon im 19. Jahrhundert hoch ins Engadin kam oder nach Zermatt und nach Österreich und so weiter. Und dort haben sie erfunden den Kresta-Sport. Dort ist man quasi bäuchlings, fährt man das Tal hinunter in einer Eisbahn. Und die Engländer haben was ganz Spezielles gemacht. Beim Kresta-Fahren kann man rausfliegen. Ja, und da fliegt man immerhin raus mit 70 Stundenkilometern. Also das ist schon anständig in einer Mischung von Pulverschnee und Stroh. Und wenn die Deutschen oder die Schweizer diese Bahn gebaut hätten, dann hätten sie diese Kurve einfach 50 Zentimeter höher gebaut. Und dann wäre niemand rausgefallen. Aber der Sport wäre lange nicht so lustig.
Also die machen das dann so im Tweed-Sakko und mit Fliege, aber Pilot und Schlitten kommen nicht immer gleichzeitig unten an.
Richtig.
Und machen Sie das noch? Hand aufs Herz? Ich meine, als Präsident oder als Ehrenpräsident muss man die Bahn doch inspizieren.
Nein, ich mache das noch mit großer Freude und mit großem Enthusiasmus.
Gut, ich würde dann lieber zugucken. St. Moritz ist natürlich ein prominenter Skiort, besonders für die Briten, haben Sie auch erwähnt. Für Sie ist das eine Konstante in Ihrem Leben. Sie sind von klein nach groß, von jung nach älter, während immer wieder in St. Moritz gewesen und sind da. Was ist für Sie? Was ist Ihr St. Moritz?
St. Moritz hat einen ganz besonderen Geist, den man sonst in keinem anderen Ort findet. Und zwar zieht es viele Charaktere an. Und das hat auch besonders zu tun mit dem Kresta-Club. Ja, früher gehörte da auch der Bob-Club dazu. Heute ist er sehr professionell getrieben. Früher war das noch eine Art Gentleman-Sportart. Und dank dem und auch dem englischen Spirit, ja, kommen dort Menschen zusammen, die irgendwo ein bisschen im Englischen gibt es dieses wunderschöne Wort Umpf, die Biss haben, ja, und die einen Humor haben, einen gewissen Stil haben. Natürlich braucht es gewisse Mittel, um nach St. Moritz zu kommen, weil es ist einfach gerade in der Schweiz jetzt alles sehr teuer. Deswegen ist es auch sehr hart für die jungen Engländer, die Studenten sind oder so etwas, nach St. Moritz zu kommen. Und man versucht immer auch die zu unterstützen und sie fast zu sponsern, weil die irgendwie auch wichtig sind für dieses Gesamtmelange von St. Moritz.
Danke, dass Sie das mit den Mitteln gesagt haben. Nein, das muss ich das nicht. Man muss schon sehr betucht sein, um dort regelmäßig zu sein. Nun sind Sie dort auch aufgewachsen, waren da schon als Junge in einer Wohnung, wenn ich das richtig weiß, voller Kunstwerke. Kunstwerke, die heute millionenschwer sind und damals schon kostbar waren. Also Andy Warhol hat Ihr Vater eigentlich entdeckt in Europa, schon gesammelt, als den noch kein Mensch kannte. Die Badewanne stammt von Roy Lichtenstein. Ich habe mich spontan gefragt, ob Klein Rolf da einfach so drin platschen durfte.
Also, ich war dort oben im Engadin im Internat und da ging ich sehr oft dann in diese Wohnung. Diese Wohnung war ein großer Wurf von meinem Vater, weil der hat die konzipiert 1967. Da war Warhol noch nicht bekannt, da war Lichtenstein noch nicht bekannt. Da gab es ein Riesenbild von Wesselmann, da gab es Armands und Baudriers. Alles noch relativ unbekannte Künstler und deswegen war das schon sehr einmalig. War mir das damals so bewusst? Natürlich nicht. Ja, man hat das fast als normal angenommen.
Also Sie sind mitten da wirklich einfach in die Badewanne gegangen, Roy Lichtenstein?
Ich bin da wirklich in die Badewanne gegangen, ja.
Und durften Sie die Kunst auch einfach so anfassen?
Ja, natürlich. Es gibt ein berühmtes Paar in Frankreich, die heißen Lalanne. Die machten diese berühmten Schafe, die als Möbel quasi im Wohnzimmer standen. Es war ein ganzes Herde von 23 oder so etwas. Heute sind die alle wahnsinnig viel wert. Ich finde sie alle viel zu viel wert. Aber es war natürlich was ganz Besonderes. Und irgendwie hat mich das ja wahrscheinlich auch kreativ, künstlerisch mit der Zeit sogar geprägt oder beeinflusst zumindest.
Und jenseits des Pittoresken, vielleicht liegt es auch so ein Keim für eine gewisse Selbstverständlichkeit, wenn man in der Badewanne von Roy Lichtenstein einfach badet und sie benutzt oder wenn man einfach mit solchen Dingen groß wird, ohne dass man nun viel drüber nachdenkt.
Das ist immer so im Leben, ja. Sachen, die jetzt entstehen und die als ganz normal angesehen werden und auch gar keine Wertigkeit haben. Und die bekommen dann mit der Geschichte ja, werden die was ganz Besonderes und werden Ikonen. Das ist auch bei Menschen so. Ja, es sind viele Menschen, die hat man kennengelernt, die hatten eine tolle Jugend, waren vielleicht immer spezielle Charaktere und so weiter. Aber nach dem Tod werden sie noch größere Ikonen, als sie vielleicht waren. Und so ist es auch mit einer Badewanne von Liechtenstein. Es war damals ein junger amerikanischer Künstler, der hat Pop-Art gemacht. Das war alles überhaupt nichts Besonderes. Und dann hat man einfach ein Bild in der Mail machen lassen. Das war auch nichts Besonderes. Und die Zeit bringt dann dieses fast jetzt Unfassbare, ja, wenn man sich das heutzutage jetzt überlegt.
Was inspiriert Sie eigentlich besonders? Menschen oder Dinge, die Sie sehen, Orte, die Sie sehen? Was inspiriert Sie?
Der Mensch. Mich interessiert der Mensch und das Innere des Menschen, den Charakter des Menschen. Und was möchte ich dem Menschen geben? Ich möchte dem Menschen Harmonie geben. Ich möchte dem Menschen helfen, Freiheit zu finden. Und das ist wirklich meine innere Triebsphäre oder mein kreativer Credo.
Rolf Sachs, geboren und aufgewachsen in der Schweiz, Mutter Französin, studiert in England, dort auch lange gelebt, war in New York, jetzt seit einigen Jahren leben Sie in Rom. Ich habe mich gefragt, Herr Sachs, warum Sie in einer Ausstellung mal nachgespürt haben, was typisch deutsch ist, denn Sie sind oder Sie waren doch fast nie da.
Ich weiß, das ist eine interessante Frage, die ich mir auch ab und zu gestellt habe. Aber ich bin zu einem Entschluss gekommen, der sehr interessant ist. Wie Sie sagen, ich bin in der Schweiz geboren und bin meistens in der Schweiz aufgewachsen. Da meine Mutter früh gestorben ist, bin ich zu meiner Großmutter gekommen und lebte mit ihr halb in Deutschland, halb in der Schweiz. Aber sie war sehr deutsch. Und bei ihr war ich zwischen den Jahren zwischen 2 und 8 bis 9 Jahre. Und irgendwie sind das unglaublich prägsame Jahre. Und das ist mir durch diese Ausstellung klar geworden. Weil ich habe diese Ausstellung typisch deutsch mit relativ sicherer Hand gemacht. So verspürte ich es zumindest. Hätte ich diese Ausstellung auch machen können über die Schweiz? Nein. Hätte ich diese machen können über die Nationalität meiner Mutter, Frankreich? Auch nicht. Und irgendwie kriegt man dort gewisse Wertigkeiten, gewisse Macken, gewisse Sachen, kriegt man mit in diesen ganz jungen Kindesaltern, ja, die wichtig sind. Aus dem Grund, jedem Elternpaar, die junge Kinder haben, bilden sie die so gut sie können. Das heißt, klassische Musik, wenn sie können, Fremdsprachen, wenn sie können, Museumsbesuche, wenn sie können. All das wird aufgesogen wie ein Schwamm. Das wissen wir alle ein bisschen und haben das alles irgendwo gelesen. Aber das ist wirklich unglaublich. Und das ist gerade durch diese Ausstellung, wie ich die gemacht habe und mir dann überlegt habe, wie kommt es, dass ich das Thema typisch deutsch überhaupt angegangen bin?
Sie haben mit Klischees gespielt, auch um sie zu brechen. Es geht um Bodenständigkeit, um Pünktlichkeit, um Reinlichkeit, um Ordnungsliebe. Alles, was man den Deutschen nachsagt. Manchmal denkt man auch, warum auch immer. Aber Sie haben mit diesen Klischees eben auch gespielt. Was ist denn an Ihnen selber typisch deutsch? Sie dürfen das Klischee auch brechen.
Lustigerweise, ich fühle mich jetzt hier in Rom lebend doch relativ mediterran. Und sehr wahrscheinlich ist das meine französische Seite von meiner Mutter, die durchkommt, weil ich glaube, die kam größtenteils aus dem mediterranen Teil Frankreichs und ich spüre mich auch hier zu Hause. Aber meine Kreativität und mein tägliches Leben und so weiter ist doch irgendwo sehr deutsch. Ich bin auch relativ diszipliniert. Manche Freunde würden vielleicht darüber lächeln. Nein, aber ich bin an für sich diszipliniert. Auch das Leben, was ich hier in Rom führe, ist sehr geradlinig. Jeden Morgen um 9:30 bin ich in meinem Studio und bin dann da bis 7, hat man einen sehr geordneten Lebensstil. Ja, sagen wir mal, der sicherlich Italiener nicht ganz so nahe stehen würde. Mhm. Und dann noch dazu meine Frau oder meine Partnerin, ich nenne sie Frau, weil wir werden für immer zusammen sein, wir haben unsere Kinder und müssen nicht heiraten. Die ist auch ähnlich gestrickt. Die lebt zwar schon 30 Jahre in Italien, aber ist auch Deutsche und hat auch diese Disziplin. Und sie ist auch Künstlerin und sie malt ihre 6 Stunden jeden Tag. Das bringe ich noch nicht mal hin.
Spinnen wir mal. Also wenn Sie heute in Rom leben, wie wäre denn eine Ausstellung typisch italienisch?
Also, die wäre relativ daneben. Nein, um so eine Ausstellung zu machen, das muss man unter den Nägeln spüren. Das muss ganz tief sitzen.
Also dann wäre es wirklich Klischee und nicht gebrochen, wahrscheinlich, wenn Sie das so einfach machen, ja, als Deutscher.
Ja. Ich glaube, man muss das Klischee nehmen und bei den Deutschen ist das Klischee vielleicht klarer als bei den Italienern. Und dann muss man es ein bisschen mit einer gewissen Ironie sehen, aber es hat halt stets ein Quäntchen Wahrheit drin.
Also das heißt, wenn Sie sich jetzt ranmachen würden an typisch italienisch, dann wäre das auch ein bisschen überheblich, ne? Und deswegen lassen Sie es.
Total, wird mir gar nicht einfallen.
Ja. Aber Rom scheint derzeit ein Lieblingsort für Sie auf der Welt zu sein. Warum?
Ach, zuerst einmal, ich habe so lustig, ich habe einen französischen Freund, der ist auch gerade hierher gezogen. Und der hat mir gesagt, weißt du was, Rolf? Ja, natürlich sagt er es mir auf Französisch, aber weißt du was, Rolf? Einfach zu sagen, dass man in Rom lebt, ist doch cool. Und irgendwie ist das ganz ironisch. Und es ist natürlich, Rom ist eine, sagen wir mal so, eine provinzielle Stadt, eine große Stadt, aber provinziell, wie viele Städte auch in Deutschland, weil wir einfach nicht sehr international sind. Rom ist auch nicht unglaublich international, aber es hat halt dieses ein bisschen laissez-faire, ja. Und jeder Italiener ist irgendwie cool und man kann parken, wie man will, ohne dass jemand kommt und sich daran anstößt.
Mhm. Aber wo ist Ihre Heimat, Herr Sachs, wenn Sie eine haben?
Ich habe keine. Ich sage immer, in St. Moritz sage ich sehr oft, ja, das ist wie meine zweite Heimat, eine erste habe ich nicht. Und fehlt mir das? Vielleicht schon. Es ist irgendwie ganz schön, eine Heimat zu haben. Auf der anderen Seite gibt es mir eine gewisse Freiheit. Und aus dem Grund war es auch leicht für mich, hier nach Rom zu ziehen. Und speziell dann mit den Jahren wollen ja Leute sehr oft zurückziehen, wo sie aufgewachsen sind. Und das ist etwas, das habe ich überhaupt nicht. Also ich fühle mich an für sich wohl, wo ich bin.
Da machen wir noch kurz die Biege in die zweite Heimat, nochmal nach St. Moritz. Da haben Sie von Ihrem verstorbenen Vater den Dracula-Club sozusagen geerbt. Was ist da heute los und macht er seinem Namen Ehre? Dracula-Club?
Also ich glaube, der Club macht dem Vater Ehre und ich glaube, es ist etwas sehr Einmaliges, wenn man das sagen kann von einem an für sich Dining- und Nachtclub. Aber er hat einen ganz gewissen Geist. Und da Dracula Club heißt, kann man auch sagen, er hat Biss.
Ja, wo Dracula draufsteht, muss ja auch welcher drin sein. Also warum der martialische Name?
Ja, und was macht es speziell? Ich glaube, wir sind eine Gruppe Freunde, die irgendwo einen ähnlichen Geist haben, einen gewissen Style, eine gewisse Art. Und das Besondere ist, dass fast jeden Abend dort 3 Generationen zusammen feiern. Und das ist etwas Einmaliges, das gibt es sonst fast nicht. Und zwar ist es so, dass die jüngere Generation normalerweise die ältere nicht akzeptiert.
3 Generationen in einem Club, das ist selten.
Ja.
Rolf Sachs, Künstler, auch ein bisschen Lebenskünstler scheint mir, mit Hang durchaus auch zur Selbstironie. Herr Sachs, Sie sind jetzt Ende 60, wenn wir mal so eine Art Mini-Standortbestimmung vornehmen. Gibt es noch Wünsche oder spreche ich mit einem wunschlos glücklichen Menschen?
Zuerst mal bin ich 36.
Und okay.
Ich sage das jetzt so ein bisschen ironisch, weil ich glaube wirklich, dass jeder Mensch hat ein genetisches Alter und hat dann ein physisches Alter. Das genetische Alter ist konstant. Und das ändert sich erst, wenn man, sagen wir mal, Krankheiten hat oder so etwas. Und ich sage das, weil wir waren alle schon in der Schule und da hatten wir manche Schulkameraden, die waren schon 60 in der Schule.
Stimmt.
Ja, und irgendwo, ja, diesen jungen Dings, aus dem Grund sage ich das immer ironisch, ja, ich bin 36, aber ich fühle mich auch so. Ja, also das sitzt irgendwie ganz tief und ich liebe, dass ich in mir sicherlich noch das Kind habe.
Und Wünsche?
Und ich bin im Moment irgendwo wirklich an einem meiner besten Spots meines Lebens. Das ist ein Riesenglück, das sagen zu können. Aber Wünsche habe ich noch sehr viele und die haben aber besonders zu tun mit meiner Kunst. Ja, ich hoffe, dass ich die in die Welt hinaustragen kann, dass sie akzeptiert wird. Und ich hoffe auch, dass ja, es einige Leute inspiriert und wie ich vorher gesagt habe, Harmonie schenkt und hoffentlich auch Freiheit.
Rolf Sachs, dann wünsche ich Ihnen, dass das klappt und wünsche Ihnen, ja, sollten Sie je 37 werden, dass das schmerzlos und fröhlich sein wird. Und bedanke mich für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank, Frau Timm. Es war eine große Freude, Sie kennenzulernen.
Ja, leider nur per Leitung, denn Rolf Sachs war uns aus Italien zugeschaltet und das Studio offenbar an einer Hauptverkehrsstraße. Deswegen hat es zwischendurch mal gerauscht, aber da haben wir das italienische Leben sozusagen gleich mit transferiert. Vielen Dank nochmal und alles Gute für Sie.